Ich habe schon drei Unternehmen gegründet und gleichzeitig noch nie eine Launchparty gehabt. Um mich, meine Idee oder meine Marke in den Vordergrund zu stellen, völlig fremd für mich. Und dieses Mal war das erste Mal. Warum erzähle ich euch das? Ich weiß es nicht so genau. Und irgendwie doch. Niemand hat mir das gezeigt, niemand hat mir das erklärt oder ich habe nie einen Zugang dazu erlebt, den ich hätte annehmen können, damit auch ich weiß, dass es dazugehört oder einen Weg damit gefunden hätte, wie ich das planen hätte können, wie das für mich auch nur irgendwie okay hätte sein können, dass eigentlich ich im Vordergrund von diesem Abend stehe. Im Nachhinein ist mir das jetzt bewusst, dass das so war. Und im Vorhinein wollte ich genau das verhindern. Und ich weiß nicht wie, aber ich glaube, mir ist beides gelungen. Ob jetzt beides großartig war, das sollen die Gäste, die Gästinnen entscheiden, die da waren. Was ich auf jeden Fall glaube, ich war sehr authentisch, wir waren sehr authentisch und gleichzeitig haben wir sehr, sehr viel gelernt. Und das liebe ich. So schmerzhaft es ist, Fehler zu machen, so großartig ist es, wenn man daraus was macht. Und gleichzeitig bin ich sehr stolz auf uns, auf jeden Einzelnen. Wir haben da so in der deutschen Sprache so Sprichwörter, Eigenlob, stimmt. So würde ich es gerne ändern. Weil wenn wir das nicht wissen, wenn wir das nicht können, wenn wir uns nicht loben können, wenn wir uns nicht bewusst sein können, was daran gut gegangen ist, dann würde ich sagen, verbessern wir immer weiter und irgendwann passiert so ein Phänomen, wir verschlimmbessern. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal gelungen ist. Mir passiert das häufig. Deswegen glaube ich, sollten wir manchmal solche Glaubenssätze, solche Sprichwörter neu definieren für uns. Und in dem Fall würde ich sagen, Eigenlob stimmt. Und das ist als Führungskraft sehr wichtig, weil wir dürfen vorangehen, wir dürfen Entscheidungen treffen, wir dürfen auch Fehler zugeben, wir dürfen Erlerntes teilen. Und dabei sollten wir uns wirklich bewusst sein, was wir gut gemacht haben. Und das versuche ich euch jetzt in der dritten Podcast-Folge zu erzählen. Ich glaube, wir haben gezeigt, was möglich ist. Was Amazing 15 für uns als Marke bedeutet. Warum wir so dringend einen Markennamen, ein Logo, ein Wording brauchen, dass das ausdrückt, wofür wir stehen. Und das darf natürlich bunt sein und das darf unterschiedlich sein, denn es ist kein Selbstzweck für mich, auch wenn ich dem vorstehen darf und auch wenn ich das initialisieren darf. Und das ist uns, glaube ich, beim Event wirklich gelungen, dass viele Personen etwas mitnehmen konnten, sogar Führungskräfte, die schon seit 8 Jahren oder 9 Jahren Personen im neurodivergenten Spektrum in ihrem Team haben, die wir vermittelt haben, haben in diesem Event Eindrücke, Erkenntnisse mitgenommen und die sie weitergebracht haben. Für alle, die da waren, ihr wisst es, für alle, die nicht da waren, erzähle ich es euch. Wir hatten ganz viele Aspekte und Angebote dabei, um das neurodivergente Spektrum in all seiner Vielfalt und farbenfrohen Erscheinung zu zeigen. Begonnen haben wir mit einem Song von Virginia Ernst und mir fehlen da fast die Worte. Ich würde alles dafür tun, dass die liebe Virginia auch ein Teil in unserer Podcast-Folge wird, vielleicht sogar gemeinsam mit ihrer Frau. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie für uns gesungen hat. Der zweite Teil war ein Panel-Talk mit Unternehmensvertretern, die in unterschiedlichen Art und Weisen Neurodiversität, Neurodivergenz im Unternehmen fördern, beziehungsweise wie sie eigentlich dazu gekommen sind. Und da war das Spannende, finde ich. Bei diesem Panel-Talk waren Christina Wilfinger anwesend und auch Roland Mechtler, sowie Virginia Ernst und ich. Und wir haben alle unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Virginia Ernst hat im Rahmen dieses Abends bekannt gegeben, dass sie selbst im ADHS-Spektrum ist, beziehungsweise dass ihre Mutter das schon früh als Kind erfahren hat. Und dass die Virginia sich, sobald sie auch nur die Ahnung hat, in eine Schublade gesteckt zu werden oder ein Label aufgedruckt zu bekommen, überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Wisst ihr, warum das so wertvoll ist? Es stimmt, für viele Personen stimmt das. Ich habe persönlich davon viel mitnehmen können, weil ich habe relativ früh, glaube ich, die ersten Berührungspunkte gehabt mit ADHS, aber in einem sehr negativen oder krankheitsbezogenen Zugang. Da ging es zum Beispiel um Schulabbrecher, dass ADHSler Schulabbrecher sind, dass wir Jobhopper sind, dass wir suchtgefährdet sind, ihre Finanzen nicht im Griff haben, am Ende auch ihre Wohnung verlieren und dann wohnungslose Personen sind. Das heißt noch nicht obdachlos, sondern das heißt einfach, dass man keine eigene Wohnung hat. Und gleichzeitig gab es da auch noch einen Hinweis des Suchtpotenzials bei ADHS. basierend natürlich auf den Neurotransmittern, das heißt Dopamin und Noradrenalin. Und als das die Virginia gesagt hat, habe ich mich in dem Moment daran erinnert. Und das hat mich so berührt, weil als ich von ADHS gelesen habe, damals aber in einer Schule, habe ich instant mir überlegt, dass ich alles dafür tun möchte, dass diese Faktoren bei mir nicht zutreffen. Obwohl ich gar nicht wusste, dass ich ADHS habe. Als sie das gesagt hat auf der Bühne, ist mir da so ein Klick aufgegangen. Sie hat mich interessiert, aber das hat mich nicht interessiert und ich habe mein Leben trotzdem gemeistert. Und trotzdem sagt sie, und das war nicht abgesprochen auf der Bühne, dass sie ADHS hat. Das war so ein Moment, der hat sich durch den ganzen Abend getragen, öffentlich zu dieser Besonderheit zu stehen. Manche sehen es als Diagnose, was absolut auch richtig ist. Und manche sehen es wie ich, wie eine Besonderheit. Und manche haben es schon erlebt, dass es auch eine Superkraft sein kann. Und darüber hat sie auch ein bisschen gesprochen. Und Christina Wilfinger, zu ihrem Teil, ist ja Geschäftsführerin von SAP und hat in ihrem Umfeld eine Angehörige, die eine Autismusdiagnose erhalten hat. Und gleichzeitig, wie dieses Thema in Abklärung war, hat sich die Christina auf einem Kongress befunden, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Ich habe ihr sozusagen sehr im Detail, also sie spricht von sich so, ich bin halt so eine Technikerin, ich muss das im Detail verstehen und ich mache da mal runter und konkretisieren und dann kann ich damit was anfangen. Und scheinbar habe ich meine erste Keynote in diesem Modus gehalten, was irgendwie cool oder nicht cool ist. Es war auf jeden Fall die erste. Heute mache ich das ähnlich, aber ich glaube schon ein bisschen anders. Für die Christina war das ein echter Gamechanger in dem Moment, weil sie hat sofort an ihre Angehörige gedacht. Und dann hat sie mich im Anschluss dieser Veranstaltung gefragt, du Anna, wie kann ich eine Person darauf ansprechen, wenn ich glaube, dass sie im neurodivergenten Spektrum ist, ohne dass ich jemanden verletze? Und wenn diese Person auch noch Angehörige hat und die das noch nicht wissen, wie kann ich da achtsam umgehen? Und bei dem Launch-Event, das ja ungefähr ein Jahr später war, als wir uns kennengelernt haben, war sie so befreit und so dankbar, dass sie mich getroffen hat, dass ich diesen Vortrag dort gehalten habe, weil sich für ihre Angehörige innerhalb dieses einen Jahres so viel verändert hat. Im Positiven. Es wird jetzt einer Ausbildung nachgegangen, die viel mehr der eigenen Stärken entspricht. Und man versucht weniger, die Person sozusagen in dem zu fördern, was nicht gut kann. Das heißt, in dem, wo man nicht gut kann, mittelmäßig zu werden und dabei völlig außer Acht zu lassen, wo drinnen sie brillant werden könnte. Das hat sich verändert. Und was besonders war auf dieser Bühne, fand ich, dass die Christina Wilfinger gesagt hat, ja, und ich habe auch verstanden, dass das erblich bedingt ist. Sie selbst ist sich nicht ganz ausgeschlossen, ob sie nicht auch in einer Weise zum neurodivergenten Spektrum gehört. Das ist großartig. Und natürlich macht es mich auch gleich wieder ein bisschen hellhörig, weil wir sollten es nicht bagatellisieren. Aber wenn wir es schaffen, einen bisschen leichteren Zugang zu bekommen und sozusagen diese Angst, die ich damals verspürt habe, was das bedeuten kann, dann bekommen mehr Personen schneller eine Diagnose und wir erkennen vielleicht auch schneller Potenziale da drin. Das heißt, auch diesen Moment fand ich wundervoll, bereichernd für alle Anwesenden. Was mich sehr berührt hat, Roland Mechler hat, glaube ich, sehr, sehr ehrlich gesprochen, warum er das Thema Diversität und Inklusion in seinem Unternehmen vorantreibt. Und er hat so gefühlvoll und so ehrlich über seine persönliche Geschichte gesprochen in seinem familiären Umfeld. Das war ein Onkel bei ihm, der Spastiker war, das heißt eine physische, eine körperliche Behinderung hat. Und dass seine Familie sehr, sehr spät herausgefunden hat, dass sein Onkel nicht nur Klavier spielen kann, sondern auch ein absolutes Gehör hat. Wir haben die das herausgefunden, also er hat Klavierstunden bekommen. Und es gab einen Schlüsselmoment und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr im Detail, was der Roland gesagt hat. Irgendwas war anders und dann hat man festgestellt, dass der die Noten gar nicht lesen kann, sondern dass sein Onkel ein absolutes Gehör hat. Und das war ein Zufall, dass man das herausgefunden hat. Und das hat mich deshalb so begeistert, sage ich euch, weil auch mir das verdammt häufig passiert ist und wahrscheinlich auch noch passieren wird. Das war so ein Schlüsselmoment für mich, der mich wirklich berührt hat auf der Bühne und ich mehr über mich erfahren habe. Alleine, weil ich Personen auf die Bühne geholt habe, Führungskräfte und Personen, die ihre Ziele erreicht haben und wir eine Bühne geschaffen haben, um diese Erfolge zu zeigen, damit wir die Anwesenden, die Gesellschaft dazu hinführen, das selbst nachzumachen oder das selbst zu wiederholen. Nach dem Panel-Talk habe ich eine Keynote gehalten, die auch ein bisschen gezeigt hat, wie ich zu dem Thema stehe. Ich habe mir für dieses Event etwas vorgenommen, dass ich endlich schaffe, das Potenzial von Neurodivergenz auf den Punkt zu bringen und diesen Krankheitsframe zu löschen. Und ich schwöre euch, ich arbeite daran 8 Monate und unter dem Druck, jetzt vor dem Event 1000 Dinge gleichzeitig zu schaffen, habe ich dieses Ergebnis oder dieses Ziel nicht losgelassen, aber ich wusste schon nicht mehr, wen ich fragen soll. Und dann kam es mir. Ich werde ein echtes Superbrain fragen, meine liebe Freundin und ein unglaublicher Geist. Und ich habe ihr gesagt, Eva Maria, ich möchte es schaffen, die Hörer abzuholen und nicht mit langen Ausschweifungen zu nerven. Ich würde gerne auf den Punkt bringen, dass Neurodiversität oder Neurodivergenz keine Krankheit ist, sondern eine Superkraft. Und dazu brauche ich ein plakatives Beispiel, das das darstellt. Also gibt es in unserer Geschichte der Menschheit, der Natur, wo auch immer, im Weltall, ist mir egal, ein Beispiel, dass eine Krankheit nicht als Krankheit gesehen wird, sondern als eine Begabung. Und völlig plakativ, sodass es jeder sofort versteht. Und sie, fast schon unbeeindruckt, schießt aus ihr raus. Ja, Schlangenmenschen. Also Akrobatinnen, die im Zirkus solche sehr gelenkig sind. Ihr wisst, was ich meine, gell? Diese Akrobatinnen. Seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, mehrere hundert Jahren wahrscheinlich, sind Menschen mit Besonderheiten im Zirkus zu sehen. Ja, das war vielleicht auch eine Zeit einer Ausbeutung. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit, wenn man Akrobatinnen ansieht in einem Zirkus, ist es keine Ausbeutung mehr, hingegen wirklich eine Bewunderung, wenn man diese Akrobatin sieht. Und wenn Eltern sozusagen erkennen, dass ihre Kinder ähnlich gelenkig sind und dieses Potenzial haben oder dieses Talent haben, fördern sie sie darin. Und wenn Eltern dieses Potenzial sehen, wissen sie auch meistens, dass diese Gelenkigkeit erblich bedingt ist. Und deswegen wissen sie auch, wie sie ihre Kinder fördern. Und wir alle Menschen bewundern diese Menschen für dieses Talent und haben vergessen, dass es eigentlich eine Krankheit ist. Soweit ich es mir richtig gemerkt habe, ist es Hyperflexibilität oder Hypermobilität, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber es ist eine Krankheit, die allerdings in diesem beruflichen Kontext nicht wirksam ist. Und diese Vorbereitung, ich sag's euch, auf diesen Relaunch hat mich dazu geführt, dass ich diese Sache endlich auf den Punkt bringen kann. Denn unter Druck entstehen Diamanten. Was haben wir noch gezeigt? Wir haben einen Raum erschaffen, der sozusagen die Wahrnehmung am Arbeitsplatz von neurodivergenten Menschen einfängt. Was wir damit erreichen wollten, ist, dass Führungskräfte, dass Personen, die Mitarbeiter einstellen, in diesen Raum gehen und nachempfinden, wie gut oder wie schlecht sie sich konzentrieren können bei solchen Ablenkungsreizen. Das ist zum Beispiel ein flackerndes Licht oder zu grelles Licht, sehr starken Nebengeräuschen, einer Kaffeemaschine und Ähnlichem. Und da gab es zwei Konzentrationstests und du machst den einmal ohne Hilfsmittel, also ohne Gehörschutz und ohne Sonnenbrille und einmal mit. Und das war sehr, sehr lustig und viele haben es ausprobiert und haben festgestellt, dass dem einen hat zum Beispiel die Sonnenbrille oder die Oropax mehr gestört, als wenn er das Geräusch einfach ausblendet. Beziehungsweise manche konnten sich überhaupt nicht konzentrieren aufgrund der Geräuschkulisse und Ähnliches. Was aber der Tenor war, wenn es nur daran liegt, als Führungskraft, dass ich einem Menschen im neurodivergenten Spektrum aktiv anbiete, sozusagen Maßnahmen zu treffen oder kleine Anpassungen vornehmen zu dürfen, um sich besser zu konzentrieren, dann ist das eine wirklich einfache, konkrete Maßnahme, die Sie tun können. Das heißt, Sie als Führungskraft bieten es aktiv an, weil vielleicht eine neurodivergente Person sich nicht traut oder das sich nicht herausnimmt, hier eine Anpassung zu brauchen. Und dass das cool ist, das haben Sie festgestellt. Und am Ende habe ich auch so Sachen gehört wie, ja, ich konnte mich besser konzentrieren, ich habe schneller diesen Konzentrationstest und weniger Fehler gemacht, also mehr Punkte erreicht. Aber das ist ja nur das eine. Das heißt, ja, wenn ich diese Maßnahmen, diese Anpassungen anbiete, dann erreiche ich mehr Leistung, mehr Ergebnis und eine bessere mentale Gesundheit. Und das wiederum macht meinem Mitarbeiter die Basis für ein erfüllteres Leben. Weil er geht nicht oder sie geht nicht nach einem Arbeitstag völlig erledigt nach Hause und kann sozusagen keine Freizeit mehr genießen, nur weil ich gefragt habe. Und das war schön, das zu sehen. Das war nämlich wirklich etwas anderes, als wie wir sonst sozusagen darüber gesprochen haben. Die Führungskräfte durften es ausprobieren und haben es sofort verstanden. Und dann haben wir noch zwei Dinge gemacht. Wir haben Impulsvorträge in Bezug auf unsere Unternehmensberatung angeboten und wir haben neurodivergenten Personen die Bühne geboten, vor anwesenden Gästen über ihre Erfahrungen im beruflichen Kontext zu sprechen. Und für viele der neurodivergenten Person war das zum ersten Mal. Und weil ich so begeistert war von der spontanen Zusage meiner Kollegen, habe ich mich spontan dazu entschlossen, dass der Christian und ich, wir ja beide Geschäftsführer, sich auch einfinden in diesem Raum und auch Einblicke geben. einfach um einen Schulterschluss, um sich gegenseitig zu stärken. Und vielleicht auch Führungskräften, die neurodivergent sind, Mut zu machen, dass es cool ist, wenn man darüber spricht, weil das verändert die Beziehung zu deinen Mitarbeitern. Und jetzt habe ich euch, glaube ich, einen runden Einblick gegeben, warum sollte man so eine Launch-Party machen? Warum sollte man Kunden einladen, Personen einladen, um zu zeigen, warum man ein Unternehmen gegründet hat? Unser Warum ist, wir wollen eine Gesellschaft von Gewinnern, von Unternehmen mit Mitarbeitern, die ihre Leistung und ihr Können als eine Bereicherung wahrnehmen. Dabei tragen wir die Wünsche, die Sehnsüchte einer jeden Person, ihre Ziele in unseren Händen und versuchen, diese gemeinsam mit ihnen umzusetzen. Und dafür sind wir angetreten. Ich höre so oft von Personen, die wir vermitteln, also bei einer Bank möchte ich nicht arbeiten. Und den Roland Mechler zu hören, hat, glaube ich, bei vielen einen Unterschied gemacht. Es mag sein, dass zum Beispiel Amazing 15 50 Mitarbeiter hat und ein extrem cooles Unternehmen ist. Und es mag aber auch stimmen, dass es in Österreich richtig große Unternehmen gibt mit mehreren tausend Mitarbeitern. Und die schaffen eine Lebensgrundlage, eine Freiheit, ein sich selbst erfahren für tausende Menschen in Österreich. Kann eine Bank zum Beispiel sein. Und zu erleben, dass dort Menschen arbeiten, die sich dem Thema so verbunden fühlen, ist unglaublich berührend und verändert ganz viel. Zumindest bei mir. Und ich glaube auch bei vielen, die dort anwesend waren. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in diesem Abend genau das geschaffen haben. Warum halte ich jetzt plötzlich Zetteln in der Hand? Weil mir ist auch aufgefallen, jetzt gerade beim Abschluss dieser Folge, dass ich während dem ganzen Event meine akribisch vorbereiteten Moderationskarten nicht in der Hand hatte. Und ich weiß ganz genau, warum. Also ich bin ja Legasthenikerin und ich habe ADHS. Und ja, meine Güte, war ich aufgeregt. Ich habe es kaum zurückhalten können. Ich glaube, die Gästinnen haben es nicht gemerkt. Ich war im Ausnahmezustand. Festgestellt habe ich es daran, dass meine Hand so gezittert hat, dass meine Zettel so gewackelt haben, dass ich sie nicht lesen konnte. Dadurch, dass ich sie so gut vorbereitet habe, die Zettel, konnte ich mich relativ gut daran erinnern, was dort stand. Relativ gut. Ich kann mich erinnern, ich hatte sogar auch zwei Videobotschaften. Eine von der Claudia Tanner, die mich als Mensch, als Person, als Frau unglaublich beeindruckt und mich auch vorangebracht hat mit ihren wirklich kritischen Aussagen. Und ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, aber ich nehme es an, dass sie mir eine Videobotschaft schickt, um sich sozusagen ihre Wertschätzung auszudrücken, weil sie nicht persönlich teilnehmen kann. Also ich war begeistert. Und auch meine jüngste Tochter. Ja, werde ich nie vergessen. Auch die Reaktion im Publikum. Ich glaube, die Kraft, die dieses Mädchen drauf hat, ist mir nicht immer so bewusst gewesen wie in dem Moment. Und ich glaube, der ein oder andere Elternteil hat in diesem Moment auch erlebt, was es heißt, neurodivergente Kinder großzuziehen. Was es heißt, diese wunderbaren, kritischen Denker großzuziehen. Und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn wir das zulassen. Das war vielleicht auch noch ein Teil. In meiner Idee von meinem Warum spule ich jetzt mal ein Stück vor. Ich denke, dieses Event wird dazu geführt haben, dass wir sagen können, wir haben es geschafft. Wir haben zusammengearbeitet als neurodiverse Teams. Wir haben Ergebnisse erzielt. Das ist großartig. Das ist wichtig. Und wir haben ja nicht nur Stellen besetzt, neue Stellen mit neurodivergenten Mitarbeitern, sondern auch Personen die Basis geschafft, die Sicherheit gegeben, sich als neurodivergent zeigen zu können, um als Unternehmen Angebote anbieten zu können, die den Personen und ihren Teams einen im Vorhinein kaum schätzbaren Mehrwert bieten. Und damit erleben wir Veränderung. Und Veränderung ist Leben. Unser Verdauungsprozess, unser Alterungsprozess. Jeden Tag lernen wir was dazu. Veränderung ist Leben. Sich davor zu verwehren, ist, glaube ich, keine nachhaltige Idee. Und wenn du das verstanden hast aus meiner Sicht, dann war dieses Event für dich richtig. Weil ich glaube, alle, die da waren, alle, die anwesend waren, sind an dem Tag eine andere Person als den Tag davor. Und wenn sie das zulassen, dann erkennen die Anwesenden, so wie auch ich, meine Fähigkeit, alles zu verändern. Auch mich selbst. Und das hat an dem Tag, an dem Abend begonnen. Denn wir wissen, jeder von uns verdient ein erfülltes Leben und wir werden gebraucht von der Gesellschaft. Wenn wir als neurodivergente Personen keine Bereicherung für die Bevölkerung wären, dann hätte das die Natur geregelt. Versteht ihr, was ich meine? In der Urzeit, ich meine, die ersten Aufzeichnungen von Neurodivergenz, um genau zu sein, sind 450 vor Christus bei Hippokrates aufgetaucht. Das heißt, wenn wir sozusagen ein Fehler im System wären, ja, dann hätten uns zum Beispiel Dörfer oder Stämme die Möglichkeit verwehrt, uns zu vermehren. Ja, gibt keinen Partner, keine Fortpflanzung. Und das ist nicht passiert. Das heißt, wir sind nach wie vor hier, wir sind nach wie vor 15% und das ist großartig. Ich denke, in den 50er Jahren, in der Zeit vom Wirtschaftswunder, da sind wir Frauen in die Wirtschaft gekommen. Ja, weil relativ viele Frauen den Krieg überlebt haben im Vergleich zu den Männern und es gab recht viel Arbeit zu tun. Und viele Frauen waren auch alleinerziehend und brauchten Geld. Und dann hat man sich die Frage gestellt, welche Jobs können Frauen eigentlich machen? Und am Anfang waren wir sehr gefragt, um Assistentinnen zu sein, Telefonnummern einzutippen und Kaffee zu servieren. Wenn man sozusagen Frauen nur in diese Positionen gebracht hat als Unternehmen, hat man das eigentliche Potenzial nie erfahren. Und ihr kennt ja mittlerweile den Ausgang der Geschichte. Heute sind wir auf einem anderen Niveau. Wir haben Frauen in Vorstandspositionen, Frauen als Gründerinnen, Frauen in jedem möglichen hierarchischen Ebene, was auch immer. Und ich denke, genau das brauchen wir bei Neurodivergenz. Zu erkennen, wir können alles, jeder von uns etwas anderes, aber wir sind in jedem Hierarchie, in jedem Job gefragt. Wir sind in Österreich 1,4 Millionen Menschen. 50% sind bereits in Unternehmen tätig. Und wir wissen noch viel zu wenig darüber. 15 Millionen sind das im Dachraum. Wenn hier noch einer über Fachkräftemangel redet, dann frage ich mich, wann fangt sie an, dieses Potenzial nicht anzuschauen. Und mit diesem Mindset, mit dieser Erkenntnis von dem Potenzial, von dem Können, was in uns steckt, in uns neurodivergenten Menschen, und was wir für eine Power hätten, haben, wenn wir uns zeigen, öffentlich, wenn wir darüber reden, was das für einen Unterschied macht für Personen, die noch keine Diagnose haben, was das für einen Unterschied machen kann für Eltern, die Sorge haben, ein Kind zu stigmatisieren, wenn es sehr früh eine Diagnose bekommt, beziehungsweise wenn man das umdreht, welches Potenzial wir dem Kind verwehren oder welches Potenzial dieses Kind erreichen könnte, in einer viel kürzeren Zeit als wir selbst, denn es ist ja zu 80% erblich. Das ist, glaube ich, an dem Abend passiert und das ist einfach nur amazing. Und wie ihr wisst, weiß ich immer nie, wie ich aus dieser Podcast-Folge rauskomme. Deswegen will ich sagen, lasst uns anfangen. Hört euch die Folge an, teilt sie, holt mehr Menschen in unseren Podcast und lasst uns den Ball ins Rollen bringen. Wir brauchen es, damit wir eine Gewinnernation werden und dann, damit wir damit erfolgreich voranschreiten. In diesem Sinne, ich hoffe, es war wertvoll für euch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. In diesem Sinne, over and out. Bis zur nächsten Folge. Eure Anna. Bye.